Das Leben ist kein FC Bayern, das Leben ist eher wie der Club. Eine Erkenntnis, die Thomas Gretlein, der Aufsichtsratsvorsitzende des 1. FC Nürnberg, gewonnen hat. Und mit dieser Erkenntnis ist er nominiert für den Fußballspruch des Jahres von der Akademie für Fußballkultur. Uli, ist das eine freudige Erkenntnis oder eine eher deprimierende? Was sagt denn das über das Leben aus, wenn es ist wie der 1. FC Nürnberg?
Also von Forrest Gump so ein bisschen, ne? Nein, ich finde, das ist eine philosophische Erkenntnis, was ja auch kein Wunder ist, weil unser Aufsichtsratsvorsitzender ja bekanntlich Doktor der Philosophie ist. Also er hat sich mit Sicherheit seine Gedanken gemacht. Ja, ich finde das einen schönen Spruch, das hat was. Und wir leben doch alle lieber ein Clubleben als ein FC Bayern-Leben.
Ja, ich lebe eher ein Leben eines abgestürzten Traditionsvereins in der vierten Liga. Einmal einen guten Text geschrieben, dafür einen Vertrag bei den Nürnberger Nachrichten bekommen und heute stehe ich der Moderne fassungs- und ahnungslos gegenüber. Die Leute wenden sich ab, aber naja, ist ja hier kein Therapie-Podcast, oder?
Ach, das ist der andere mit Therapie, ne?
Ja. Ja, wir reden über Fußball, nicht über uns. Das Leben mit dem Club ist zurück. Der 1. FC Nürnberg spielt wieder Zweitliga-Fußball. Am Freitag kam es zu einem 1:1 bei Jan Regensburg. Wir waren beide im Stadion und unterhalten uns gleich darüber. Mein Name ist Fadi Kiblawi. Die andere Stimme gehört meinem lieben Kollegen Uli Dickmeier. Aber zunächst einmal lassen wir die Stimme von Thomas Korell nochmal unseren neuen Sponsor vorstellen. Und dann geht's los mit dem Leben und dem Club. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Ich fange an mit noch einem Zitat, Uli. Und zwar stammt das von Enrico Valentini und der schießt mich volle Pulle ab.
Hat er so gesagt, habe ich gehört.
Hat er so gesagt, hast du gehört?
Aus einem Meter.
Aus einem Meter. Ich hab's, wir haben es auch beide gesehen. Oder eher nicht gesehen im Stadion erst einmal. Es gab einen Handelfmeter für Jan Regensburg. Der Club führte 1:0 durch das eher zufällige Tor von Tim Handwerker. Und der Regensburg drängte auf den Ausgleich, stellte sich dabei so lala an. Und es gab Ecke auf Ecke irgendwie für Jan Regensburg, ohne dass es so wirklich brenzlig wurde für den Club. Und als sie wieder mal eine Ecke ausführen wollten, unterbrach der Schiedsrichter diese Ausführung und lauschte den Worten seiner Kollegin Bibiana Steinhaus, die im Kölner Videokeller saß, schaute sich dann eine Szene, die zur Ecke geführt hatte, ungefähr 4 Minuten an und gab dann 11 Meter, weil Besuschkow, der Regensburger, Valentini an die Hand geschossen hat. Unstrittig, oder?
Das hat er. Das sieht man auch auf den Fotos. Also ich glaube, da gab es auch keine Diskussion drum. Er hat ihm an die Hand geschossen. Das Problem bei der Sache ist, wie auch Enrico Valentini richtig bemerkt hat, wo soll er denn die Hand hinmachen? Also sein Trainer hat es ja auch nochmal erörtert. Er hat gesagt, das war eine anatomisch absolut normale Bewegung. Wenn er den Arm am Körper hat, er dreht sich also nach innen, dann fällt er halt hin.
Ja.
Also ich habe da jetzt keine, wie sagt man es immer, Verbreiterung des Körpers. Ne? Mhm. Ist es doch. Habe ich jetzt nicht gesehen. Es war eine ganz normale Bewegung. Ja, er kriegt den Ball aus, ich glaube, es war gar kein Meter, es war vielleicht ein halber Meter.
Ja.
Volle Pulle, wie der Italiener sagt, an die Hand.
Ja. Das ist gut, dass du so fremdsprachenbegabt bist.
Polyglott.
Ja.
Ja, also brauchen wir, glaube ich, ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Ja, ich diskutiere gerne. Ja, genau. Aber hieß es nicht mal, ich habe tatsächlich den Überblick verloren, hieß es nicht mal, Hand ist Hand, egal wie, und dann gibt es 11 Meter?
Ich glaube, wir haben alle wegen den Überblick verloren. Es gab auch mal Schutzhand, dann gab es wieder das nicht. Gab es das in deiner Zeit noch als Fußballer Schutzhand?
Die liegt so lange zurück.
Du warst nie im Strafraum, oder?
Ich doch, tatsächlich habe ich einen Großteil meines aktiven Fußballlebens als Libero verbracht. Aber
hast du verraten, wie alt du bist?
Ja, Lieber. Das mache ich offensiv. Offensiv mache ich das. Ja, also wir sagen,
wir fahren keinen
Elfmeter. Ich habe während des Spiels mit dem Kollegen Blonka noch hin und her gewhatsappt, weil er mir so eine Videosequenz geschickt hat.
Ja, auch.
Mir auch. Er schrieb ganz klar kein Elfer, ich schrieb doch, weil Hand im Strafraum. Aber so jetzt mit etwas Abstand. Zumal es ja am Tag darauf, Bibiana Steinhaus hatte den Kölner Keller offensichtlich noch nicht verlassen dürfen und musste sich das Spiel VfB Stuttgart gegen Freiburg angucken. Und da gab es eine ganz ähnliche Situation. Und es wurde weitergespielt und es kam nichts aus Köln, dass da, vielleicht war sie im Sekundenschlaf, vielleicht hatte sie die Nacht genutzt, um drüber nachzudenken, ob das so eine geile Idee war, da in Regensburg einen Elfmeter zu fordern.
Aber genau das ist ja das Problem an der ganzen Sache, dass es halt einfach keine einheitliche Linie gibt. Das hat ja auch Robert Klaus bemängelt. Er sagt, das ist eine Regel, die jedes Jahr irgendwie ein bisschen modifiziert wird und keiner blickt mehr durch. Und mal ist es Hand, mal ist es keine Hand, sage ich mal. Wahrscheinlich hätte Bayern München beim Stand von 0-0 in der 89. Minute diesen Elfmeter nicht gegen sich zugesprochen bekommen. Sage ich jetzt mal ganz ketzerisch. Also es gibt einfach keine klare Regel. Mal ist es Hand, mal ist es keine Hand. Es war Handspiel, da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber wie gesagt, die Bewertung der Szene, die lässt schon Interpretationsspielraum.
Das Clubleben ist also auch kein FC Bayern, wie wir jetzt festgestellt haben. Nicht wirklich. Ich war zu faul nachzuschauen, aber ich bilde mir ein, dass ich vor einem Jahr oder so mal was getwittert habe, dass ich davon ausgehe, dass das eine Mode wird im Fußball, dass man versucht, dem Gegenspieler im Strafraum an die Hand
zu schießen.
Ja. An die Hand zu schießen. Es ist bisher nicht eingetreten, erstaunlicherweise, aber jetzt am Freitag in Regensburg hat man mal wieder sehen können, dass es sich lohnen täte. Ja. Also, das vielleicht als kleinen Tipp an den ersten FC Nürnberg, dessen Training wir ja nur noch in Ausnahmefällen ob der Corona-Pandemie besuchen dürfen.
Das wahrscheinlich trainieren die gar nicht und wir kriegen das alle gar nicht mit.
Ja, dafür sah es dann aber ganz okay aus am Freitag.
Bizarr ist ja eigentlich, dass wir beide dachten, dass Tim Handweiger den Ball mit der Hand gespielt hat, bei seiner Klärungsaktion auf der Linie.
Dachte ich das? Ich kann mich echt...
Doch.
Also ach so, da dieses Ding, also mit dem Kopf.
Ja, genau, wo wir uns alle entgeistert anschauen. Selbst die Club-Delegation war einigermaßen fassungslos, die vor uns saß. Die Jungs von der Online-Abteilung, die auch fest mit einem Elfmeter und roter Karte gerechnet haben. Und irgendwie waren wir alle sehr erstaunt, dass das dann doch der Kopf war. Also da sieht man,
wie schwierig es ist,
manchmal das richtig zu beurteilen. Selbst unter erfahrenen Hasen unterlaufen solche Fehler.
Wobei wir es dann in der Videowiederholung doch schnell erkannt haben, dass es der Kopf von Tim Handwerker war. Weiß man, es ist aber auch in diesem Fall auch Bibiana Steinhaus offenbar so gelungen, weil es gab ja keinen Elfmeter. Eine grandiose Rettungstat. Ja. Spieler des Spiels damit, Tim Handwerker. Vorne schießt er ein Tor mit dem rechten Fuß, obwohl er ja eigentlich ein Linksfuß ist. Das hast du, glaube ich, den Trainer während der virtuellen Pressekonferenz auch gefragt, ob er überrascht war. Ich habe vielleicht zugehört bei der Antwort des Trainers, aber habe sie wieder vergessen. Was
Er war auch überrascht. Also er hat es gehofft, aber er hat nicht damit gerechnet, dass er mit rechts abzieht und war dann auch etwas überrascht, dass er das so gut kann.
Der Regensburger Torwart ebenfalls, der Ball sah jetzt nicht so aus, als wäre er unhaltbar gewesen.
Er hat irgendwie angedeutet, dass ihm wohl die Sicht versperrt war.
Mhm, würde ich auch machen als Torwart. Mache ich auch bei ganz vielen meiner Texte, wenn Beschwerden kommen, sage ich, ja, sorry, ihr liegt vollkommen richtig, aber mir war einfach die Sicht versperrt. Nimmt mir leider nie jemand ab, aber gut. Wir sind ja nicht im Therapie-Podcast. Sag mal...
Ja, ist jetzt Tim Handwerker der Spieler des Spiels?
Ach so, stimmt, siehst du. Ich überlege gerade, wer sonst noch dafür in Frage käme. Enrico Valentini vielleicht, aber
Ja, lassen wir ihm die Ehre. Ein Tor geschossen, eins verhindert. Ich fand ihn zwar sonst, hat er schon auch ein paar Probleme gehabt, gerade defensiv. Also die Abstimmung mit Nürnberger war auch nicht immer so hundertprozentig optimal.
Ja, diese linke Nürnberger Seite hatten sich die Regensburger so ein bisschen ausgeguckt, hatte ich den Eindruck, als die leichter zu überlistende, wobei dann das Tor über die rechte Seite und Valentini vorbereitet wurde.
Das war dann der Plan, Valentini einfach an die Hand zu schießen, wenn
es nicht geht. Dann. Genau. Ja. Ich fand Handwerker eigentlich okay.
Ja, okay.
Und ich fand genauso Valentini okay. Ich fand die Innenverteidigung so stabil. Sehr okay. Ja. Okay. Christian Matenja auch ohne Fehl und Tadel, wie wir nie schreiben würden, würde ich jetzt mal sagen, oder? Gab es da?
Nö, war eigentlich
nee, auch
eine und Szene, die jetzt irgendwie negativ in Erinnerung geblieben wäre.
Und alles, was davor war, war, naja. Du vergibst ja gerne Noten. Ja. Du hast heute Morgen in einem internen Kommunikationskanal schon mit dem Kollegen Gloser darüber gestritten, über Sinn und Unsinn der Notengebung durch mäßig talentierte Journalisten. Der Kollege Gloser lehnt sie vollkommen ab. Du hast dafür gekämpft und hast dich durchgesetzt, sodass der Kollege Gloser fortan auch die Spieler der Spielvereinigung Fürth benoten muss, wovor er sich bislang noch gedrückt hat.
Kräuter Fürth, bitte, so viel Zeit muss sein.
Nee, dürfen wir hier im Podcast nicht sagen, weil ja der Kollege Michael Fischer sehr lange, bevor ich ins Homeoffice gewandert bin, mit mir im Büro saß und ein Fürther Traditionalist ist und uns jedes Mal Strafen angedroht hat, wenn wir Kräuter auch noch dazu sagen. Und daran halte ich mich. Deshalb nur Fürth. Okay. Wie sind denn deine Noten in der Nürnberger für die Nürnberger Offensive ausgefallen? Kannst du dich erinnern? Hast du sie parat?
Ich glaube schon. Ich glaube, das war so durchgängig eine 4.
Mhm.
Wobei ich Hack eine 5 gegeben habe.
Das ist aber gemein.
Ja, so bin ich.
Weil?
Weil ich finde, dass, ja, also erstmal prinzipiell über diese Noten kann man natürlich trefflich streiten. Also ich sage, es ist auch nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Und gerade in so Abendspielen entstehen diese Noten ja auch unter einem gewissen Zeitdruck. Wenn es jetzt Samstag ein Spiel ist, dann hat man vielleicht mal die Möglichkeit, noch irgendwie ein paar Statistiken zu schauen, Passquoten, wobei ich dann wirklich erschrocken bin. Ich habe dann nochmal die Statistik willig gesehen und gemerkt oder festgestellt, dass Robin Hack eine hundertprozentige Passquote hatte. Das passt jetzt überhaupt nicht in meine Notengebung. Ich habe es dann schnell wieder ignoriert.
Aha, okay, gut. Das ist eine,
aber er hat wohl von 21 gespielten Pässen 21 zum Mann gebracht.
Mhm. Ja. Das hört sich tatsächlich an wie ein Fünfer.
Ich ja als alter Statistik-Skeptiker oder Statistikleugner,
kann man das so sagen? Ja. du gerne hängst den alternativen Fakten an.
Ich bin der Anti-Zänger sozusagen.
Mhm. Ja. Ja. Gut.
Also ich gehe immer gerne lieber auf mein Bauchgefühl. Und gut, wenn halt einer 28 oder 21 Querpässe über 3 Meter zum Nebenmann spielt und die dann an den Mann bringt, das würden wir dann auch schaffen. Also das muss jetzt dann auch beweisen, dass es wirklich doch selbst über 3 Meter schafft. Aber das heißt dann noch nicht, dass man wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Also ich gehe da bei der Urteilung des Teams lieber so nach meinem Gesamteindruck. Und bei Hack fand ich das einfach nach vorne nicht. Also er hat mal den Ball schön über den Torwart gechippt, da war aber leider vorher schon abseits gepfiffen.
Mhm.
Aber ansonsten war da für die Offensive eigentlich keine Impulse zu erkennen. Er hat Bammer sich schon quer gedribbelt, querfeld eingedribbelt. Und es ist natürlich ein Spieler, das gebe ich zu. Mir hat man dann die Frage gestellt, ja, warum, dann musst du Singh auch einen Fünfer geben, dem habe ich einen Vierer gegeben.
Die habe ich dir gestellt, die Frage.
Gestellt, ehrlich?
Ja, ja.
Oh, okay. Haben wir geredet? Kann mich gar nicht erinnern.
Wir sind nebeneinander im Auto gesessen, du bist gefahren und ich durfte ein Dosenbier trinken.
Aber nur du?
Ja.
Ja. Auf jeden Fall neigt man vielleicht dazu bei Spielern wie Hack, der halt auch schon gezeigt hat, was er zu leisten imstande ist, vielleicht strengere Maßstäbe anzusetzen als bei einem Singh, der jetzt sein erstes Zweitligaspiel, oder hat er bei, ja, nee, hat er noch keins, Quatsch, ja, sein erstes Zweitligaspiel bestritten hat. Das mag sein.
Aber ist es gerecht?
Ach, was ist
schon. Wir sind ja hier auf der Gerechtigkeitspodcast von nordbayern.de.
Wir werden doch auch immer geschumpfen für unsere Berichte und getadelt. Das ist doch auch nicht immer gerecht.
Ja, aber eine 5 ist schon ist schon hart nach so einem Spiel, wo, nachdem ja auch der Trainer, was hättest du dem Trainer, wenn du den Trainern auch noch Noten geben dürftest, was würdest du dem geben nach diesem Spiel?
Also Trainernoten finde ich wirklich schwierig.
Weil?
Weil macht ja nicht einmal der Kicker, dem Trainer Noten zu geben.
Ja, vielleicht mal ein Vorschlag für die Zukunft.
Mutter aller Noten. Also.
Ja, vielleicht macht es der Klose in Fürth, dass er auch dem
Also beim Trainer, da müsste er praktisch Einwechslungen und solche Sachen bewerten und da ist wirklich viel an dem Zufall überlassen. Also ob dann der eingewechselte Spieler dann das Tor macht 10 Sekunden später oder nicht, das ist ja jetzt was man nicht planen kann. Man kann jetzt natürlich so grundsätzliche taktische Einstellungen hinterfragen und das kann man sicherlich, aber das in eine Note zu fassen, finde ich jetzt wirklich schwer. Aber dann würde ich dem Trainer Noten. Also dann geben wir ihm eine 3.
Eine 3.
Eine 3. Die Ansätze, finde ich, waren erkennbar. Also die ersten 2 Minuten, die waren ja überragend. Da ist Regensburg nicht aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Mhm. Also diesen frühen Anlaufen und Pressen, und das fand ich richtig gut. Das waren halt nur die ersten 2 Minuten.
Ja.
Und ich fand so in Ansätzen war das dann schon zu sehen, was er vorhat und wie so der Plan ist. Aber die Umsetzung ist halt immer nicht so ganz.
Dieses frühe Anlaufen macht jetzt irgendwie auch jeder, ne? Also das ist... Wenn
jeder macht, dann verpufft es halt irgendwie, ne? Das ist das Problem.
Ja, wobei es Potenzial birgt für allerhand lustige Tore, wie der Club ja auch schon mal eins kassiert hat im Freundschaftsspiel gegen Augsburg. Bei diesem Versuch dann trotz des frühen Anlaufens cool aus dem eigenen Strafraum den Ball herauszuspielen, merkt man dann doch, dass das nicht...
So Geist, glaube ich, war das, ne? Oder?
Genau, dass das nicht unbedingt jedem Spieler liegt. Es gab auch wieder am Samstag in der Bundesliga auch noch eine solche Szene, bei der der 1. FC Köln beteiligt war und Hector, glaube ich, der dann auch versucht, den Ball dann doch nochmal zu seinem Torwart zurückzuspielen, weil er in Bedrängnis gerät und an dieser Übung scheitert und dann fällt ein Gegentor. Also sowas scheint man jetzt dann wohl häufiger mal zu sehen. Hoffentlich auch vom 1. FC Nürnberg mit positiven Fund. Ja, Robin Hack. Ja, finde ich, finde den Fünfer tatsächlich nicht okay, weil es ja auch der Trainer gesagt hat nach dem Spiel, dass die komplette Offensive sich schwer getan hat, irgendwie ins Spiel zu kommen.
Ich glaube, dass bei Robin Hack immer so ein bisschen erschwerend hinzukommt, dass er halt manchmal auch den Eindruck dann vermittelt, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber manche vielleicht ein bisschen zu locker zu nehmen oder so ein bisschen, so ein bisschen ego-mäßig unterwegs. Ne? Also ich
das Özil-Phänomen.
Ja, und wenn es gelingt, ist das natürlich super. Und wenn es nicht gelingt, dann verliere ich halt den Ball und die anderen regeln das dann schon für mich. So kommt es manchmal ein bisschen rüber.
Ja, aber so ist es ja wahrscheinlich nicht. Und da du selbst merkst, dass es so rüberkommt, und dann müsstest du dich doch innerlich selbst regulieren und sagen, dann doch noch eine Note besser, weil der Hack gerät immer in den Verdacht, dass er es nicht so ernst nehmen würde, was ja bei keinem Fußballspieler der Welt so ist.
Aber gut war er trotzdem nicht.
Gut war er trotzdem nicht, gut waren aber auch alle anderen offensiv. Also
ich revidiere dann hiermit offiziell...
Eine Notenverbesserung, vielen Dank.
Ich hätte ja gerne diese Zwischennoten, die werden manchmal, wie es der Kicker auch macht, die werden gar nicht so unpraktisch. Da hätte ich nämlich eine 4,5 gegeben.
Aha, aber wir verbessern die Note jetzt auf 4.
Wir verbessern die Note offiziell auf 4 und ich leiste Abbitte bei Robin Hack. Und dafür kriegt er das nächste Mal hat er einen Bonus, da bekommt er automatisch eine Note besser.
Okay, sehr gut. Da wird sich Robin Hack sehr drüber freuen und noch mehr freuen auf das
Spiel. Glaubst du, dass Spieler diese Noten überhaupt lesen? Wieder schon, glaube ich. Also es gab schon ab und zu auch mal so Rückmeldungen von Spielern, die dann nicht ganz so glücklich mit der Bewertung waren. Ne?
Ja, ich glaube, die lesen grundsätzlich
nicht viel.
Alles. Also. Und behaupten dann immer, sie lesen nichts.
Aber ich glaube, es ist noch kein Spieler daran zerbrochen und die Karriere war dann zu Ende, weil er
eine 5
bekommen hat. Ich glaube, damit können sie umgehen.
Ja, zumal sie jetzt gar nicht mehr in der NZ steht, sondern nur noch auf nordbayern.de.
Genau.
Okay, es war defensiv cool, was sie da in Regensburg gespielt haben, der 1. FC Nürnberg. Und in der Offensive dauert es noch. Wie lang geben wir ihnen geben wir ihnen Zeit, bevor wir dann wieder besinnungslos draufprügeln und Entlassungen fordern.
Na, ein bisschen Zeit geben wir ihnen schon noch. Erstes Saisonspiel. Also da würde ich jetzt wirklich mal noch ein bisschen abwarten wollen, bis sich das alles ein wenig eingespielt hat. Und wie gesagt, es kommt ja vielleicht hoffentlich bald auch noch der eine oder andere Spieler dazu. Sprich Scheffler, der da vorne eigentlich vorgesehen ist als Ballfestmacher und Vollstrecker. Der könnte, hat auch der Trainer ja gesagt nach dem Spiel, der könnte schon mit seiner Präsenz und mit seiner Wucht, die er vorne hat, könnte er dem Spiel schon gut tun. Nichts gegen Schleusener, ich fand ihn sehr bemüht, ich fand ihn auch sehr beweglich. Mhm. Hat ein, zwei so ja, eine ganz gute Chance gehabt, dann noch so eine Halbchance. Aber Schleusener ist für alle Zeiten immer und ewig unantastbar. Der kann nicht überreden, der kann eigentlich machen, was er will, der wird nie eine 5 bekommen.
Okay, aber du hast ihm auch... Du hast ihm
dankbar sind eine 4.
Eine 4. Nicht eine 1. Müssen wir nicht Schleusener immer eine 1 geben, ab sofort.
Ja, eigentlich dürfen wir die Nummer auch gar nicht mehr vergeben und überhaupt
diese und Schleusener ist
unantastbar.
Ja, okay.
Also man hofft auf Scheffler und ich habe ja auch Misicjan nach wie vor nicht so ganz abgeschrieben. Ich bin ja ein kleiner Misicjan-Fan, muss ich gestehen. Mhm.
Weil?
Weil ich finde, dass er was hat, was sonst in der Mannschaft eigentlich keiner hat. Also er ist schnell.
Tempo.
Ja. Wie ich Lobkämpfer gehört hat und Robin Hack, dann sind die auch wieder sauer.
Ja.
Weil er ist einfach schnell. Ich finde, in der Bundesliga-Anfangsphase hat man, also er war ja in der Vorrunde, muss man sagen, in der Bundesliga damals einer der wenigen Lichtblicke. Mhm. Und wenn das in der Bundesliga funktioniert, dann sollte das in der zweiten Liga erst recht funktionieren. Also ich glaube schon, wenn der mal wieder richtig fit ist und Lust hat und im Kopf auch da ist, dann kann der auf jeden Fall eine Versteigerung sein.
Und wann ist er wieder richtig fit? Ich glaube, die Frage wurde letzte Woche während der Pressekonferenz auch gestellt. Er sollte bei der U21
da hat er angeblich nur knappe halbe Stunde oder 40 Minuten oder so gespielt. Ne? Dann wurde er ausgewechselt. Ich weiß aber nicht, warum.
Na, aus Gründen der Vorsicht würde ich mal
tippen. Individuelle Steuerung nennt man das, glaube ich, heutzutage.
Ja, stimmt. Hört man immer wieder neuerdings. Und naja. Dann warten wir mal auf Misicjan und Scheffler und begleiten den ersten FC Nürnberg so lange mit Wohlwollen. Zuschauer waren wieder da. 3.011. Die waren richtig laut. Ich habe in diesem Podcast und auch in den Nürnberger Nachrichten und Sonstiges während der seit Anbeginn dieser Pandemie und seit der Wiederaufnahme des Fußballs immer mal wieder gesagt oder geschrieben, dass ich den Fußball ohne Fans ganz okay finde, dass mir da irgendwie wenig fehlt. Also da habe ich sehr abgebrüht geklungen. Und jetzt haben mich diese 3.011 Menschen innerhalb von Sekunden eines Besseren belehrt, weil es war großartig, da wieder Menschen sitzen zu sehen, zu hören, wie sie singen, Thomas Gretlein nicht mehr zu hören.
Der hat dir Sprüche ausgedacht wahrscheinlich.
Genau, ging's dir ähnlich? Bist du auch, glücklich oder hast du Angst, dass das Ganze dann zu so einem Super-Spreader-Event zweite Bundesliga wird?
Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ich fand es auf jeden Fall schön, dass wieder Leute im Stadion waren und dass ein bisschen eine Kulisse war, eine Lärmkulisse. Das war auf jeden Fall sehr angenehm. Wobei auf Twitter auch sich jemand beschwert hat, der gesagt hat, diese Regensburger sind total nervig. Das ist klingt wie so ein Eventpublikum bei der Nationalmannschaft.
Waren sie überhaupt nicht, fand ich. Also so auf der Tribüne rechts neben uns hatten sich die Menschen versammelt, die sich vielleicht den Ultras zurechnen. Und ich fand, das war okay.
Also okay, Lieder. Ja, der hat den Menschen auch angemerkt, also die Freude, einfach wieder im Stadion sein zu dürfen und ein Fußballspiel zu sehen. Das fand ich, kam schon irgendwie rüber, diese Begeisterung. Auch wenn das nur ein sehr biederes Zweitligaspiel letztlich war, mit wenigen Höhepunkten, aber einfach die Freude, wieder teilnehmen zu dürfen. Es gab ja sogar eine Bratwurst im Stadion.
Das wollte ich fragen. Du und der Kollege Martin Funk von der Bild-Zeitung, ihr seid vor dem Spiel irgendwann mal losgegangen, um etwas zu essen zu organisieren. Ja, das ist richtig. Ihr seid dann aber mit leeren Händen zurückgekommen. Das heißt, ihr habt die Bratwurst vor Ort. Okay, und ihr habt mir keine mitgebracht.
Sollten wir?
Ja, ich hatte sehr großen Hunger, aber nachdem ich euch so leer zurückkommen habe sehen, dachte ich mir, okay, das gibt einfach keinen Bratwurststand. Also danke dafür nochmal. Die Begeisterung war den Menschen anzumerken, das stimmt. Etwas zu sehr sogar nach dem Spiel, als die Mannschaft von Jan Regensburg zum Abklatschen gegangen ist. Wenn das die DFL gesehen hat, wie ihr Hygienekonzept aber gleich im ersten Anlauf sowas von zerfleddert wurde, aber irgendwie dann, selbst dafür hatte man Verständnis.
Wenn sich die Bayern-Bosse auf die Tribüne setzen dürfen nebeneinander, dann dürfen die auch ihre Fans abklatschen. Also
sagt der Virologe Uli Dickmeier?
Es ist ja nicht unbedingt alles hundertprozentig logisch. Ne? Also brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, aber sie versuchen halt irgendwo die Wahrscheinlichkeiten zu minimieren. Das ist auch legitim, das finde ich auch gut. Also ich bin zwar, ich bin jetzt zwar ein Leugner der Statistik, aber nicht des Virus.
Das ist gut.
Insofern finde ich, das schon in Ordnung, diese Bemühungen, auch wenn vieles vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz logisch oder durchdacht erscheint. Weil wir mussten auch auf der Tribüne, musst du mit Maske, Mund-Nasenschutz, hochlaufen, am Platz darfst du dann abnehmen. Danke übrigens, dass ich mir nach 5 Minuten dann schon gesagt habe, dass man die jetzt am Platz abnehmen darf.
Der Ausgleich für die Bratwurst.
In der prallen Sonne kurz vorm Kollaps war. Sehr nett, dass er mich darauf hingewiesen hat, man darf jetzt die Mauer. Letzte Saison noch nicht so.
Das stimmt.
Am Platz auflassen. Das Fiebermessen haben sie auch abgeschafft vom Stadion.
Ja, letzte Saison durfte man die Maske abnehmen, wenn man trinkt oder raucht.
Ja.
Was dazu geführt hat, dass ich noch mehr geraucht habe, was dann die nächste Lungenkrankheit, also naja, egal. Es muss ja nicht alles logisch sein. Es hat auch einer auf Twitter geschrieben, ich war meiner Freude über die Rückkehr der Fans, es sind ja nur Heimfans erlaubt, um kein großes Reiseaufkommen zu haben. Also ich habe mich gefreut über die Rückkehr der Fans und einer schrieb dann, nö, ist gar nicht so cool, weil durch die Pandemie und die fehlenden Zuschauer der Heimvorteil erst aufgehoben war, komplett. Kein Vorteil mehr für die Heimmannschaft. Und jetzt ein krasser Vorteil für die Heimmannschaft, weil eben nur Heimfans und Thomas Gretlein im Stadion sind. Siehst du das ähnlich? Oder?
Das stimmt natürlich, aber rein rechnerisch hat jede Mannschaft gleich viel Heim- und Auswärtsspiele.
Also ja.
Gleicht sich das ja eigentlich aus.
Und es wirkt jetzt auch nicht so, als wäre die Mannschaft des ersten FC Nürnberg sonderlich verängstigt, weil da 3000 Regensburger ein bisschen gesungen und geschrien haben.
Also Regensburg war ja auch sonst noch nicht so der Hexenkessel der zweiten Liga. Ne?
Ja, trotzdem fand ich es diesmal, ich war verwundert, wie laut dann doch in so einem Stadion 3000 Menschen sein können. Das hatte ich mir dünner vorgestellt.
Ich glaube, das war einfach nach den Erfahrungen, wo es halt so komplett leise war, dann empfindet man das halt auch schon als laut.
Ja, wenn man sich ein halbes Jahr lang an Thomas Gretlein gewöhnt hat, Grüße an dieser Stelle. Es würde mich tatsächlich, ich habe ihn nicht gesehen im Stadion, aber es würde mich interessieren, ob er sich trotzdem an diesem Support versucht hat, aber man hat ihn tatsächlich gar nicht gehört, oder?
Nee, also es war ganz am Anfang, kam mal so ein FCN, kurz vorm Anpfiff oder FCN-Rufe von links irgendwo.
Aber ich erkenne einen gerufenen Gretlein, wenn ich ihn höre, deshalb war es diesmal nichts. Am Sonntag.
Gegen Leipzig war schon nichts zu hören, ne? Das ist verdächtig eigentlich.
Stimmt. Ah, da war ich allerdings auch nicht im Stadion.
Ah, nee, da war eigentlich auch sehr, sehr ruhig.
Das lag vielleicht am Spielverlauf gegen Leipzig, der war ja nun nicht angetan dazu. Und besonders begeistert. Und fürs Beschimpfen haben wir jetzt selber festgestellt, ist es noch zu früh. Am Sonntag, wenn ich jetzt endlich mal Gedanke ist sehr übertrieben, dürfen 10.000 Nürnberger, so denn dieser erste Inzidenzwert nicht überschritten wird in der Stadt, ins Stadion. Glaubst du, dass es im Max-Morlock-Stadion ähnlich stimmungsvoll wird, dann mit sehr viel mehr Menschen, oder wirst du über die Laufbahn schimpfen und
ja, kannst du dir nicht vorstellen. In so einem großen Stadion dann doch nochmal was anderes als in diesem kleinen Regensburger Teil, wo die Leute dann zumindest relativ nah dran sind. Bin mal gespannt, wie es wird. Also ich glaube, man wird auch da froh sein, dass man überhaupt mal wieder Menschen hört, auch wenn es nur 10.000 sind. Und wenn es die richtigen 10.000 sind, dann kann das ja auch eine gewisse Kraft entwickeln. Mhm. Ich freue mich drauf, dass da endlich wieder was los ist drumherum, wie sich es dann wirklich auswirkt. Also ich glaube nicht, dass es jetzt den großen Effekt auf das Spiel haben wird, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass Sandhausen dann in Schockstarre verfällt und der Club angetrieben wird von seinen 10.000 begeisterten Fans, das glaube ich jetzt eher nicht.
Was erwartet, also, ja. Ja, gibt's noch was?
Das war abrupt.
Das war abrupt, ja. Ich wollte noch irgendwas anderes.
Willst du schon über Sandhausen reden?
Ja, nee, eben nicht. Jetzt ist Montag. Ich will mich grundsätzlich nicht mit Sandhausen beschäftigen. Also
hast du Angst vor Keita Ruel?
Ah, der gleich drei Tore geschossen hat. Ja. Also, ja, das siehst du, weiß ich jetzt doch mehr über Sandhausen, als ich mir selber eingestehen wollte. Irgendwo habe ich auch mal gelesen, mit dem Gloser wäre mir das nicht passiert, da hätten wir jetzt 4 schlechte Witze über Sandhausen gemacht und dann wäre es gut gewesen. Irgendwo habe ich gelesen, dass Sandhausen in dieser Saison für die zweite Liga das ist, was in der letzten Saison der erste FC Heidenheim war. Ist jetzt Sandhausen schon Aufstiegsfavorit? Was ist das für ein Leben? Ist es so? Weißt du mehr über Sandhausen?
Habe ich mich jetzt auch nicht so intensiv auch noch nicht beschäftigt.
Aber ja, eben. Deshalb.
Sandhausen. Rudig ist nicht mehr da, ne? Nee, der ist weg.
Der ist weg?
Ja, der ist nicht mehr da. Das muss, glaube ich, auch ziemlich im Unguten auseinandergegangen sein. Ne? Da gab es ja irgendwie auch mit Gehaltsverzicht irgendwie ein bisschen Probleme und Diskussionen. Aber unser Rudig ist nicht mehr in Sandhausen. Also insofern, nee, ich habe mich mit dem Verein momentan auch noch nicht so wirklich beschäftigt. Werde ich natürlich noch tun bis zum Sonntag, um da bestens vorbereitet zu sein.
Ich werde es nicht tun.
Bist du nicht im Stadion?
Ich bin im Stadion, aber ich werde mich nicht auf den SV Sandhausen vorbereiten. Soweit kommt es noch.
Schön allein. Unsere Würde.
Dass ich das mitbekommen habe, dass...
Wo kommen wir denn da hin?
Ja, dass Keita Ruel von Fürth nach Sandhausen gewechselt ist, mitbekommen zu haben, ist ja schon eine Sensation. Wobei es da eher dran lag, dass ich mich da direkt über den Kollegen Fischer lustig machen musste in einer WhatsApp-Gruppe, weil die Spielvereinigung Fürth jetzt schon ihren besten Angreifer nach Sandhausen verliert. Aber gut, er hat's locker genommen. Und er hat ja genug Möglichkeiten, sich über mich lustig zu machen. Ich mache noch kurz Werbung. Falls das recht ist für dich. Zum einen haben wir, davon ahnst du vielleicht noch nichts, obwohl du bald auch dafür verantwortlich bist, seit heute, Montag, den 21.09., einen Newsletter, in dem du, der Kollege Wolfgang Lars und ich die Menschen noch etwas mehr über unser Leben mit dem ersten FC Nürnberg in Kenntnis setzen. Ich bin fast fertig. Der könnte jetzt also bald veröffentlicht werden. Man kann ihn abonnieren auf nordbayern.de. Er heißt, was viel von unserem Einfallsreichtum zeigt, auch Kadepp. Und erscheint immer am Montag, genauso wie dieser Podcast. Und es gibt in der großen Nordbayern-Familie einen weiteren Podcast, den ich allen ans Herz legen möchte. Den gibt es jetzt seit 2 Wochen. Er wird produziert von unserer Lokalchefin Franziska Holtschuh, von der Volontärin Isabella Fischer und von unserem gemeinsamen Sportkollegen Sebastian Böhm. Und mir heißt Mitmenschen. 2 Folgen sind bisher erschienen. Es geht um Menschen in Franken, die eine Geschichte zu erzählen haben. In der ersten Folge mit dem Kollegen Böhm war das Marlies Bernreuther, heißt sie, glaube ich, die Chefin der Pyraser Brauerei, die eine bewegte Lebensgeschichte hat. In der letzten Folge hat sich Isabella Fischer mit Bernd Hausmann, einem Fashion-Pionier aus Nürnberg, unterhalten und ehemaligen Trainer des FC Stein. Und am Donnerstag, da erscheint dieser Podcast nämlich immer, also am kommenden Donnerstag, darf ich mal ran. Und ich habe mich mit dem aus der fränkischen Schweiz stammenden Internetphänomen / Clown El Hotzo unterhalten. Das war sehr angenehm, auch wenn ich ein paar Mal zu oft gekichert habe, wie so ein Fanboy. Ja, kann man sich anhören, überall, wo es unsere Podcasts gibt, Spotify, Deezer, nordbayern.de, lohnt sich.
Garantiert ohne Noten.
Garantiert ohne Noten, tatsächlich habe ich aber mit El Hotzo zumindest kurz auch über Fußball gesprochen, zum Glück nur kurz, er hat an dem Tag, an dem wir dieses Gespräch aufgenommen hatten, ist ein Text von ihm, ein Interview mit El Freunde auf den Markt gekommen und danach wurde El Hotzo sehr beschimpft dafür, dass er sich für Fußball interessiert. Das dachten wohl viele Menschen nicht, die ihm folgen auf Instagram und auf Twitter. Er ist kein Clubfan. Er gönnt dem Club alles Gute, aber hält es im Moment eher mit Arminia Bielefeld.
Oh.
Ja. Er hat dort studiert. Er musste seine Kindheit.
Das gibt's nicht.
Ja, doch. Den Gag habe ich glücklicherweise nicht. Den habe ich nicht gemacht, natürlich. Und jetzt habe ich gehofft, dass wir ohne diesen Gag mit Bielefeld durchs Leben kommen. Nicht. Aber ja, du
zieh genau. Ist zu blöd, um ihn nicht zu ziehen.
Ja, er musste seine Kindheit in der fränkischen Schweiz als FC Bayern-Fan verbringen, weil seine Oma ein glühender Anhänger dieses Vereins war. Und hat sich davon aber emanzipiert, sagt er. Und jetzt ist es eben Arminia Bielefeld, weil er dort studiert hat. Aber ich brauche jetzt diesen Podcast nicht hier in diesem Podcast nochmal zu erzählen. Hört ihn euch an. Wir freuen uns auf das Spiel gegen den SV Sandhausen mit Zuschauern im Max-Morlock-Stadion. Mit einer etwas attraktiveren offensiven Spielweise des Clubs. Und auf die Noten von Uli Dickmeier. Da freue ich mich am allermeisten drauf. Und ich werde jetzt dann, wir haben ab dem 1. Oktober einen neuen Chef, zwei neue Chefs in der Sportredaktion. Und ich werde bei den beiden jetzt darauf drängen, dass ab sofort auch die Trainer benotet werden, um dich noch etwas mehr in die Bredouille zu bringen.
Machen wir.
Und wir verraten dann nächste Woche, wer sich durchgesetzt hat in dieser Slack-Diskussion, die jetzt gleich folgen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an die Sparkasse fürs Sponsoren. Was machst du jetzt noch, Uli?
Was mache ich jetzt noch? Mittagessen. Und dann werde ich ein bisschen Fußball spielen gehen und dann werde ich meine Arbeit wieder aufnehmen.
Okay, das ist schön. Ich mache ziemlich ähnliche Dinge, glaube ich, ohne Fußball spielen? Nein. Weder das noch Mittagessen. Ich arbeite einfach. Aber das ist vielleicht der Unterschied.
Ich werde heute versuchen, 21 Pässe fehlerfrei zum Mitspieler zu bringen.
Und ich werde dir trotzdem einen Fünfer geben. Vielen Dank. Ja, bis bald. Tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.